Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, was ist für euch eigentlich Freiheit? Wir haben ja eben schön Gottes Gnade besungen und das bedacht, nein, einen anderen Grund kann niemand legen. Wir sind befreit durch seine Gnade, wir sind zur Freiheit befreit, haben wir in der Lesung gehört. Was ist für euch Freiheit? Ich habe dazu mal ein Bild mitgebracht und habe so gedacht, das ist in meinen Flitterwochen entstanden. Sehr, sehr schön, es ist der Blick auf die Rocky Mountains. Und man sieht da so die verschiedenen Farben und man sieht in die Weite. Und ich habe so gedacht, so ein Blick in die weite Landschaft, wenn man so eine Aussicht hat, also für mich ist das irgendwie Freiheit. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, vielleicht sind es andere Dinge. Was ist Freiheit für dich? Wir suchen ja oft dieses Gefühl von Freiheit darin, wenn wir machen können, was wir wollen. Wenn wir ein bisschen reflektiert sind, ich glaube, die meisten von euch sind irgendwie ein bisschen reflektiert, dann wissen wir, dass es nicht unbedingt eine gute Definition ist von Freiheit, weil das natürlich seine Grenzen hat. Und trotzdem ist das, glaube ich, manchmal so eine Traumvorstellung, gerade wenn man ein bisschen eingeengt ist, wenn man gerade irgendwie sehr eingespannt ist in Verpflichtungen, in Menschen, die was von einem erwarten, in Dinge bei der Arbeit oder wie auch immer. Und das weckt so eine Sehnsucht von, oh, wenn ich endlich mal einfach nur das machen könnte, was ich will. Das ist so eine Sehnsucht nach Freiheit irgendwie. Ich finde es dann interessant, wenn dann mal so alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das mal, solche kurzen Momente mal habt. Dann stellen wir oft fest, dass dann da ganz andere Begrenzungen da sind und die Freiheit dann doch nicht so ist, wie man sich das irgendwie erhofft hat oder erträumt hat. Nicht genug Geld oder vielleicht auch nicht die Zeit oder nicht die körperliche Verfassung, was auch immer man sich überlegt hat. Oder ich erliege einfach meiner eigenen Bequemlichkeit. Auch das kommt ja vor. Ich habe so gedacht, wenn man in so eine weite Landschaft guckt und dieses Gefühl von Freiheit aufkommt, ist das tatsächlich, wenn dieses Gefühl ist, das ein Gefühl, dass wir machen können, was wir wollen. Ich lasse das erstmal so stehen, bei der Frage, was heißt eigentlich Freiheit? Und steige mal in den Text ein, den wir gerade gehört haben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Paulus schlägt hier ja einen ziemlich harten Ton an. Eigentlich ist das Ganze eine Ermahnung zur Freiheit. Und was eigentlich ein bisschen komisch klingt, ne? Ermahnung zur Freiheit, aber ja. Diese Galater, oder die Gemeinde in Galatien, die sind ziemlich weit abgekommen vom Evangelium. Und Paulus ist sehr streng mit denen. Ne? Wer hat euch, ich habe immer noch so meinen Griechischlehrer im Ohr, der so auch nochmal deutlich machen wollte, wie sehr das im Griechischen auch deutlich wird, wie sehr er mit denen schimpft eigentlich. Wer hat euch so verführt, so verhext fast? Die Galater oder die Gemeinde in Galatien ist in der Gefahr, in eine Gesetzlichkeit zurückzufallen. Die Christen in Galatien sind Heidenchristen. Also sie waren vorher keine Juden, die dann Christen geworden sind. Und die wollen sich plötzlich beschneiden lassen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ne? Es ist Teil, wenn man Teil des Volkes Israel ist, dann lässt man sich beschneiden. Das ist ein Zeichen des Bundes gewesen. Und jetzt wollen einige Christen in Galatien das auch, weil denen irgendjemand erzählt hat, dass das dazugehört, dass es wichtig ist. Also, dass sie dem jüdischen Gesetz folgen sollen. Und dann warnt Paulus sehr eindringlich, ihr fallt aus der Gnade heraus, wenn ihr diesen Weg geht. Das finde ich wirklich krassen Satz. Ihr fallt aus der Gnade raus. Ihr trennt euch von Christus, dem einzigen Weg zum Leben. Ich habe gedacht, ich versuche mal, das so ein bisschen in einem Bild zu beschreiben, in welcher Situation diese Gemeinde eigentlich ist. Stellt euch mal einen See vor, der zwischen zwei Dörfern liegt. Und im Winter ist dieser See richtig dick zugefroren. 3 Meter Eisschicht. Man kann da locker rübergehen. Man kann sogar rüberfahren mit Autos, mit Lastwagen. Und das ist sehr bequem, so ins andere Dorf zu kommen. Das funktioniert im Winter. Aber Ende März, Anfang April geht es dann los, dass das Eis schmilzt. Und wer sehr weise ist, versucht nicht, Anfang April über diesen See zu fahren mit dem Auto. Paulus' Aussage für die Galater ist letztlich: Der Frühling ist da. Der Frühling ist zum Volk Gottes gekommen und seit über 1000 Jahren war die Gemeinschaft mit Gott über das Gesetz bestimmt. Es war Winter angesagt. Und deswegen musste man dem Winter entsprechend reisen. Man konnte gerne das Auto nehmen über den See. Aber Paulus sagt jetzt, Leute, der Frühling ist angebrochen und diese alten Wege funktionieren nicht mehr. Wenn man mit denselben Mitteln des Winters über den See will, wenn schon Frühling ist, dann bleibt man stecken oder riskiert sogar sein Leben. Und da sind eben Leute zu den Galatern gekommen und haben behauptet, jeder muss den See mit dem Auto überqueren. Während Paulus weiß, Leute, es ist Frühling. Das funktioniert nicht. Paulus warnt sehr eindringlich. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern die Galater stehen in der Riesengefahr, mit den falschen Mitteln den See überqueren zu wollen. Während eigentlich deutlich sein müsste, auf die andere Seite kommen wir nur durch Jesus Christus, den Messias. Und es geht nicht Messias und irgendwie Wege des Winters gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Paulus zeigt dann eben in diesem Text die Alternative auf, die in unserer Kirche ja durch die Reformation wieder hochgehalten wurde. Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Im Geist durch den Glauben. Der Glaube ist das Entscheidende. Und das Ziel ist die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich hoffe, ich komme da gleich noch ein bisschen genauer rein. Also zum Hoffnung der Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen, müsste man eigentlich eine eigene Predigt machen, mindestens. Aber so grob zusammengefasst heißt es letztlich, das, was Paulus auch später sagt, wir warten auf die neue Schöpfung beziehungsweise die Vollendung der neuen Schöpfung. Wir sind neue Geschöpfe in Jesus Christus, indem wir ihn angenommen haben. Aber dass sozusagen das ganze Volk Gottes, das lebt und das vollendet wird, das ist sozusagen das Ziel, auf das wir zusteuern. Und bis dahin leben wir durch den Geist aus Glauben. So formuliert Paulus das. Wir leben durch den Geist aus Glauben. Und das möchte ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen, was das heißt. Und ich hoffe, es wird ein bisschen alltagstauglich. Durch den Geist aus Glauben. Wer von euch weiß, dass wir aus Glauben leben? Man darf ruhig kurz aufzeigen. Wir leben aus Glauben. Als evangelische Christen wissen wir das irgendwie. Wir leben aus Glauben und der Glaube wird durch den Geist bewirkt. Das wissen wir theoretisch. Wahrscheinlich. Praktisch erleben wir, dass das gar nicht so einfach ist. Man kann nämlich bei dieser ganzen Geschichte auf 2 Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite ist, man lebt nach dem Prinzip billige Gnade. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Das heißt, ein bisschen überspitzt, ich kann machen, was ich will, Gott vergibt mir schon irgendwie. Das ist billige Gnade. Die andere Seite ist, ich falle in eine Gesetzlichkeit, das, was den Galatern passiert ist. Heißt, es gibt bestimmte Dinge, an die ich mich halten muss. Sonst bin ich nicht gerettet. oder um guter Christ zu sein, wie auch immer. Ich muss genug Bibel lesen, ich muss den Gottesdienst besuchen, ich muss bestimmte Zeit beten, ich muss, keine Ahnung, Geld geben, Kranke besuchen, ich muss und das und das und das und das und das und dann werde ich irgendwie gerettet. So, das sind die beiden Seiten, billige Gnade, Gesetzlichkeit. Ich habe gedacht, ich versuche das mal ein bisschen zu illustrieren. Dazu habe ich was vorbereitet. Da kommt noch was zu. Also, nehmen wir mal an, das sind wir. Und das ist sozusagen die Versuchung. Ich habe gedacht, ich nehme mal ein unverfängliches Beispiel. Es ist ein Kuchenstück, ja? Du kannst für dich hier gerne einsetzen, was für dich gerade dran ist, was sozusagen die Versuchung für dich gerade ist. Und ich meine jetzt nicht nur etwas zu tun, von dem du vielleicht weißt, dass du es nicht tun sollst, sondern vielleicht sind es auch so Dinge wie, dass ich meinen Wert in der Arbeit suche oder dass ich, keine Ahnung, die Versuchung, mich zu sehr in das Leben meiner Kinder einzumischen, sie kontrollieren zu wollen oder sei es tatsächlich die Torte zu essen. Oder was auch immer, was gerade bei dir in deinem Leben begegnet. Also das ist die Versuchung. Und in uns ist so etwas, ich mache das mal so schwarz, so etwas wie eine Wunsch, Sehnsucht, Begierde, dem nachzugehen. Wie gesagt, eben den Wert in der Arbeit zu suchen oder, keine Ahnung, alles mögliche Sätze als Ablehnung zu verstehen, persönliche Ablehnung oder ne, so. Und irgendwie, da ist so dieser Drang, dem nachzugehen. Und der eine Weg ist jetzt der, billige Gnade. Ich gebe diesem Drang nach. Ich esse das Stück. Einmal ist kein Mal. Ne? Ist ja nicht so schlimm. Und irgendwie kriege ich das schon geregelt mit Gott. Und der, also er vergibt mir ja auch so. Ne? Es wird schon irgendwie gehen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist der, den die Galater gegangen sind. Eben diese Gesetzlichkeit. Ich mache da draußen ein Gesetz, beziehungsweise ein generelles Verbot aus diesem Kuchen. Das geht gar nicht. Und Paulus sagt jetzt im Prinzip, okay, wenn ihr hier sagt, Kuchen geht nicht, dann müsst ihr den ganzen Weg gehen. Dann könnt ihr nicht nur beim Kuchen anfangen, sondern dann müsst ihr bei sämtlichen Süßigkeiten weitermachen. Und dann müssen wir nämlich auch darauf gucken, wie es generell mit der Fitness im Alltag aussieht. So, also ne, man kann nicht nur ein bisschen machen, sondern man muss den ganzen Weg gehen. Das ist das, was Paulus sagt. Und was heißt es jetzt, wenn man ne, Möglichkeit A oder B, das sind das, wo wir scheitern können. Und was heißt es jetzt, aus Glauben zu leben? In dieser Freiheit zu leben, ne, die Gott uns geschenkt hat. Aus Glauben leben heißt, grob zusammengefasst, mit Blick auf Jesus Christus. Ich schreibe das schon mal dahin. Möglichkeit C. Blick auf Jesus. Einige von euch werden es wissen, ein entscheidender Glaubenssatz für uns ist, ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser an. Ich glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Was er getan hat, sein Tod, seine Auferstehung. Ich glaube an seinen Tod, seine Auferstehung. Auch das haben wir eben im Glaubensbekenntnis gesungen. Und ich möchte euch heute Abend an diesem Reformationsfest dazu einladen, das mal für verschiedene Lebensbereiche durchzubuchstabieren. Ich glaube an seinen Tod, seine Auferstehung. In Freiheit zu leben, aus Glauben zu leben, heißt sein Tod und seine Auferstehung für alle Lebensbereiche anzunehmen. Und das ist der Weg, den wir gehen in dieser Welt bis zur Vollendung. Wie sieht das aus? Das sieht erstmal so aus, dass ich das hier in mir, diesen Drang, Wert in der Arbeit zu suchen, das ist gerade irgendwie so ein Beispiel, keine Ahnung, oder von mir aus auch das Kuchenstück zu essen oder so, dass ich das, was da in mir ist, an Gott abgebe. Das klingt sehr einfach. Ich glaube, für die meisten von uns, inklusive mir, ist das der schwierigste Schritt, das wirklich abzugeben. Mal als Beispiel, wenn, sagen wir, ich habe wirklich eine Tendenz, meinen Wert als Person aus meiner Arbeit zu ziehen, aus dem, was ich tue oder wie ich engagiert bin oder so. Ich bekomme Anerkennung von den Kollegen, vom Chef, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich, das macht mich kaputt. Wenn ich das abgebe, diesen Drang, das zu tun, dann fühlt sich das erstmal so an, als würde ich meinen Wert aufgeben. Und deswegen ist das so schwer, Dinge abzugeben. Und es ist ein Stück weit auch Sterben, tatsächlich. Ich gebe etwas auf. Ich lasse etwas, das über Jahre und Jahrzehnte ein Teil von mir war, los. Kann sich, je nachdem, was es ist, wirklich wie Sterben anfühlen. Weil ich als Person auch ein Stück weit dahinter zurücktrete. Wenn ich dem weiter nachgehe, dann mache ich wahrscheinlich mich und sehr wahrscheinlich auch meine Familie kaputt. Aber etwas in mir sagt, wenn ich diesen Weg gehe, irgendwie, ich brauche das trotzdem. Ich kann damit nicht anders umgehen und Gott wird das schon irgendwie was draus machen und er kennt mich ja und er vergibt mir auch und das stimmt auch. Und trotzdem ist das so eine Abwärtsschleife. Wenn ich jetzt den Weg der Gesetzlichkeit gehe, dann heißt es ja, du darfst das nicht, du darfst dem nicht nachgehen, du darfst nicht den Wert aus deiner Arbeit ziehen, jetzt sei mal mehr für deine Familie da und strukturier deinen Tag doch endlich mal besser und hast du dir eigentlich schon Zeit für Gott genommen? Bitte ihn doch um Kraft oder so. Aber nein, dafür hast du nicht genug gebetet, er macht das erst, wenn du genug gebetet hast oder erst, wenn du wieder mehr in der Bibel gelesen hast. Also ihr merkt es, man versucht sozusagen mit den Wegen des Winters den See zu überqueren. Wenn ich das abgebe, dann gebe ich etwas auf, woraus ich meinen Wert gezogen habe. Und es fühlt sich erstmal so an, als würde ich meinen Wert verlieren. Das macht es so dramatisch. Aber erst dann wird da was frei. Und Gott kann da Raum einnehmen. Und kann da darüber bestimmen. Und es heil machen. Der Heilige Geist wirkt in mir. Er kann mir Kraft, Weisheit, Freude, Freiheit, Frieden, all das geben. Und das ist das Leben der Auferstehung. Also versteht ihr, was ich meine? Ich glaube an Jesu Tod und Auferstehung. Tod heißt, ich gebe mich auch hin ein Stück weit, damit das Leben der Auferstehung da reinkommen kann. Und deswegen, im Leben in der Auferstehung, in dieser Freiheit, ich habe die Freiheit zu tun, was ihm und dann auch mir entspricht. Deswegen kann ich auf ihn schauen und kann sagen, okay, vielleicht ist das Kuchenstück jetzt dran, vielleicht auch nicht. Und das wäre okay. Bei diesen beiden Möglichkeiten, gucke ich nur auf mich. Bei dem einen gucke ich nur auf das, was ich meine zu brauchen, auf meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Bei dem anderen gucke ich darauf, wie ich gerecht dastehe. Was ich euch heute Abend mitgeben möchte, ist mal zu prüfen, wenn wir in dieser Freiheit leben und in dieser Freiheit leben sollen, dazu aufgefordert und ermahnt sind, in der Freiheit zu leben, mal zu prüfen, wo schaue ich zu sehr auf mich selbst. Und das bitte nicht als Gesetzlichkeit wieder verstehen, ja? Na, du darfst nicht auf dich schauen, sondern das Leben in Freiheit finden wir mit Blick auf ihn. Wenn wir uns nochmal diese Landschaft anschauen, vielleicht kannst du es nochmal einblenden, das ist ja der Blick auf etwas, das größer ist als wir selbst. Es ist nicht der Blick auf mich, der dieses Gefühl der Freiheit auslöst. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, auf Jesus zu schauen. Die Freiheit liegt bei ihm und in ihm. Und das wollen wir auch tun mit dem nächsten Lied. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Ich lade euch ein, diesen Blick auf ihn zu richten. Ich bete noch. Jesus Christus, du bist unsere Freiheit. Du hast uns zur Freiheit befreit. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du alles gegeben hast, dass du dich selbst hingegeben hast. Und wir danken dir, dass du wieder auferstanden bist und uns in diesen Weg entlang führst. Und ich bitte dich, dass wir merken, was dran ist und wo wir zu sehr auf uns schauen und wo wir unseren Blick heben müssen auf dich. Ich bitte dich, dass du dafür deine Gnade gibst, dass wir das können und dass wir sehen, was du alles für uns getan hast. Amen.